Schon vor Jahrtausenden kannte man die Herstellung von Käse. Das mag darauf zurückzuführen sein, dass man Käse überall hin mitnehmen konnte, egal ob die Menschen auf das Land, in die Stadt oder als Soldaten auf das Schlachtfeld gingen. Käse galt zu allen Zeiten als ein Nahrungsmittel mit hohem Nährwert. Er verdirbt nicht so schnell und ist relativ einfach herzustellen. Im 2. Buch Samuel, Kapitel 17, Vers 29 lesen wir zum Beispiel davon, wie das Volk David und seinen Kriegern wertvolle Speisen brachte, darunter Butter, Honig und Käse. Im Mittelalter waren die Klöster mit ihren Viehherden die Haupthersteller von Käse. Den eigentlichen Durchbruch erreichte der Käse jedoch, als man begann, die Kühe auf Milchleistung hin zu füttern und zu züchten. Heute ist Käse ein beliebtes Produkt. Entsprechend reichhaltig ist die Vielfalt der im Handel angebotenen Käsesorten. Weltweit gibt es etwa 4000 verschiedene Käsesorten. Die meisten dieser Käsesorten werden aus Kuhmilch hergestellt. Ziegen- und Schafskäse gehören eher zu den Delikatessen. Wirklich guten Käse herzustellen bedarf einiger Sachkenntnis und eines besonderen Fingerspitzengefühls. Das Grundmaterial für die Herstellung von Käse ist im Wesentlichen das geronnene Milcheiweiß, im Fachjargon Casein genannt. Das Dicklegen der Milch für die Käseherstellung kann auf zweierlei Weise geschehen. Entweder durch Milchsäurebakterien, ähnlich wie bei der Sauermilch, oder mit Hilfe von Lab. Dieses Lab wurde bisher aus Kälbermägen gewonnen. Heute wird das Lab fast nur noch gentechnisch hergestellt. Für viele Käsesorten werden Lab- und Milchsäuregerinnung kombiniert eingesetzt. Durch mechanisches Zerkleinern mit der Käsehafe, ein mit vielen Drähten bespannter Rahmen, wird die Käsemasse bei einer bestimmten Temperatur von der Molke getrennt. Je intensiver gearbeitet wird und umso kleiner die Bruchstücke, desto trockener und fester wird der Käse. Anschließend wird die Käsemasse, die vorwiegend aus Eiweiß, Fett und vielen Mikroorganismen besteht, in Formen gefüllt. Dieses Bild der völligen Zerstörung, aus dem etwas Neues mit konzentrierter Energie entsteht, wird uns im Buch Hiob, Kapitel 10, Vers 10 vor Augen geführt, in dem der leidgeprüfte Hiob ausruft: Hast du mich nicht hingegossen wie Milch und wie Käse mich gerinnen lassen? Je nach gewünschter Festigkeit wird weitere Molke ausgepresst. Dann erfolgt der Reifeprozess. Mit Ausnahme von Frischkäse müssen alle Käsesorten diesem intensiven Reifeprozess unterzogen werden. Das geschieht in den Reifungsräumen der Käseherstellerfirmen. Wichtig dabei ist die für die aktiven Bakterien günstigen Temperaturen. Dieser Reifungsprozess ist bei den verschiedenen Käsesorten unterschiedlich. Er kann, je nach Sorte, Tage, Wochen oder auch Monate dauern. Um unerwünschte Pilzbildung auf der entstehenden Rinde zu vermeiden, muss jeder einzelne Käse regelmäßig mit Salzwasser abgewaschen werden. In den großen Molkereien geschieht das in der Regel durch Eintauchen der Käseleibe in Salzwasserlösungen. Während des gesamten Reifungsprozesses laufen komplizierte biochemische Umsetzungsprozesse ab. Dabei werden Fett und Eiweiße umgebaut. Konsistenz und Aussehen verändern sich. Gleichzeitig entsteht der käsetypische Geschmack und Geruch. Entsprechend der EU-Käseverordnung unterscheiden wir 6 Gruppen von Käse. Demnach gibt es den Frischkäse, den Sauermilchkäse, den Weichkäse, den halbfesten Schnittkäse, den Schnittkäse und Hartkäsesorten. Alle diese Käsesorten können, ernährungsphysiologisch gesehen, als wertvolle Nahrungsmittel angesehen werden. Mit Recht ist Käse deshalb bei vielen Menschen als Brotaufstrich beliebter als Wurst und Schinken. Käseeiweiß enthält viele lebensnotwendige Aminosäuren mit einem hohen biologischen Wert. Dadurch, dass bei der Herstellung von Käse der Milch die Molke entzogen wurde und viele natürliche Umbauprozesse stattgefunden haben, sind viele Grundbestandteile der Milch in Käse in höherer Konzentration enthalten als in der Milch selbst. Das trifft vor allem auf die Mineralstoffe zu. Es sind vor allem Calcium, Phosphor, Kalium, Magnesium und Eisen. Von den Vitaminen sind im Käse besonders die Vitamine der Gruppe A und deren Vorstufe das Carotin. Wir finden im Käse aber auch die Vitamine B1 und B2. Käse enthält zudem viel Eiweiß, aber auch je nach Sorte von 2% bis über 80% Fett, bezogen auf die Trockenmasse. Kondensmilch ist eingedickte Milch, der das in der Milch enthaltene Wasser teilweise entzogen wurde. Das geschieht durch Kondensieren in einem Vakuumapparat bei 50 bis 80 Grad Celsius durch Verdampfen, nachdem die Milch keimfrei gemacht und homogenisiert wurde. Die Trockenmasse der Kondensmilch liegt bei 25 bis 35%. Chemische Zusätze verhindern die Geringung des Milcheiweißes während der späteren Lagerung. Das Verfahren der Kondensierung wurde vor rund 120 Jahren in Amerika entwickelt. Die Absicht war, durch Zugabe von Wasser wieder Milch zu gewinnen, was bei den Reisen durch die Weiten Amerikas einst Sinn machte, ist jedoch im täglichen Gebrauch ziemlich widersinnig. Leider verwenden heute viele lieber Kondensmilch als natürliche Vollmilch oder Sahne für ihren Kaffee. Von Milcherzeugnissen mit probiotischen Milchsäurebakterien ist in der letzten Zeit immer mehr die Rede. Probiotisch heißt eigentlich für das Leben. Das klingt gut. Die Frage ist, ob die gesundheitsfördernden Eigenschaften dieser Lebensmittel tatsächlich so sind, wie es die Werbung verspricht. Daran ist, denke ich, im momentanen Stadium der Entwicklung zu zweifeln. Viele dieser Lebensmittel gelten schon heute als sogenannte Medizinalnahrung. Sie werden in Verbindung gebracht mit Begriffen wie Health Food, Medical Food, Functional Food, Pharma Food oder Wellness Food. Alles Begriffe, die in der Werbung in den letzten Jahren immer mehr verwendet werden. In der Tiermast gelten probiotische Futtermittel schon seit langem als Leistungsförderer, mit denen sich besondere Masterfolge erzielen lassen. Damit werden die durch Schnellmast gestressten Tiere bis zum Ende der Mastzeit fit gehalten. In der menschlichen Ernährung sollen probiotische Lebensmittel aber nicht nur die Gesundheit des Menschen positiv beeinflussen, sondern auch Krankheiten verhüten, indem sie die Abwehrkräfte stärken und zur allgemeinen Steigerung des Wohlbefindens beitragen. Hergestellt werden probiotische Lebensmittel mit ausgewählten lebenden Mikroorganismen. Eine ganze Reihe solcher Mikroorganismen wurden gerade unter den Milchsäurebakterien gefunden und selektiert, um sie bei der Erzeugung probiotischer Lebensmittel einzusetzen. Als probiotische Milcherzeugnisse sind heute neben Joghurt auch verschiedene Milchgetränke, auch Quark, Käse und Babynahrung mit steigender Tendenz im Angebot. Allerdings wird über den Wert probiotischer Lebensmittel unter den Experten noch heftig geschritten. Selbst die Wissenschaftler sind sich nicht einig. Indes scheinen sich gewisse Erfolge abzuzeichnen. Zum Beispiel gibt es Menschen, In der Bundesrepublik Deutschland sind es etwa 15-20% der Bevölkerung, die keine Milch oder aus Milch hergestellte Produkte vertragen. Wir sprechen in diesem Fall von einer Laktoseunverträglichkeit. Dabei ist der Körper nicht in der Lage, den Milchzucker, die Laktose, zu spalten, weil ihm das dazu benötigte Enzym, die Laktase, fehlt. Wegen der nicht ausreichenden Laktaseaktivität wandert die Laktose in den tieferen Darmbereich und wird dort von Bakterien abgebaut. Dabei entstehen jedoch Abbauprodukte, die Blähungen, Durchfall und schmerzhafte Unterleibskrämpfe verursachen. Wie neueste Berichte belegen, kann solchen Menschen vielfach geholfen werden, wenn sie probiotische Lebensmittel zu sich nehmen, deren Bakterienflora speziell auf ihr Problem zugeschnitten ist. Das jedoch sind Ausnahmen. Denn normalerweise produzieren Menschen, vor allem wenn sie als Babys gestillt wurden und auch später noch regelmäßig Milcherzeugnisse verzehrt haben, genügend Laktase, sodass dieses Problem nicht auftritt. Wenn aber jemand über eine längere Zeit keine Milchprodukte zu sich genommen hat, kann es passieren, dass der Körper die Produktion des Enzyms Laktase einstellt. In diesem Fall können tatsächlich Probleme mit der Verdauung von Milchprodukten entstehen. Weitere Erfolge probiotischer Milchprodukte scheinen sich bei Menschen abzuzeichnen, die an einer sehr sensiblen Verdauung und öfters an Durchfallerkrankungen leiden. Sowohl die Häufigkeit als auch die Dauer dieser Erkrankung konnte durch probiotische Milcherzeugnisse stark verringert werden. Außerdem konnte man nachweisen, dass krebsfördernde Enzyme im Dickdarm dadurch stark reduziert wurden und das Immunsystem bei entsprechenden Testpersonen gestärkt werden konnte. Diese und andere Beispiele machen deutlich, wie Nahrung und Medikamente oft fließend ineinander übergehen. Probiotische Nahrungsmittel sollen auch geeignet sein, den Cholesterinspiegel im Blut zu senken, verschiedene Allergien zu bekämpfen und eine gesunde Darmflora aufzubauen. Daran arbeitet die Forschung im Moment noch. Inwieweit sich langfristiger Erfolg ohne negative Nebenwirkung einstellen wird, bleibt abzuwarten. Grundsätzlich kann dazu nur gesagt werden, dass das Thema sicher nicht einfach ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass jeder Mensch seine individuell zusammengesetzte Darmflora besitzt, die aus 400 bis 500 verschiedenen Bakterienkulturen besteht und eine eingespielte Einheit darstellt. Als natürliche Heilmittel sind probiotische Lebensmittel sicher schon heute zu empfehlen. Sie jedoch als Nahrung zu propagieren, halte ich persönlich für bedenklich. Da scheint mir der einfache und sinnvollere Weg der einer gesunden Lebensführung zu sein, zu der eine natürliche Ernährung aus dem reichhaltigen Angebot der Schöpfung gehört. Es gibt allerdings Menschen, insbesondere Kleinkinder, die keine Kuhmilch vertragen. Oft reagieren sie darauf mit Rötungen der Haut, Durchfall oder Erbrechen. Ursache dafür ist oft der 3-mal höhere Eiweißgehalt der Kuhmilch gegenüber der Muttermilch. Zu große und zu viele Moleküle passieren die Darmschleimhaut des Babys und gelangen direkt in den Blutkreislauf, worauf der Körper sich mit allergischen Reaktionen wehrt. Manchmal kann diesen Kindern geholfen werden, wenn man ihnen anstelle der Kuhmilch etwas Studenmilch gibt. Sie kommt den Inhaltsstoffen der Muttermilch sehr nahe. Rund 6 bis 8 Millionen Deutsche leiden gegenwärtig an Osteoporose. Wenn diese Entwicklung so weitergeht, rechnet man damit, dass sich die Zahl bis zum Jahr 2050 noch einmal verdoppelt. Frauen sind davon häufiger betroffen als Männer, Das hängt mit dem starken Rückgang der körpereigenen Östrogenproduktion zusammen, der bei Frauen durch die Wechseljahre eingeleitet wird. In den Wechseljahren stellt der Körper die Funktion der Eierstöcke nach und nach ein, was auch mit dem Abbau von Calcium aus den Knochen einhergeht. Dieses Calcium gelangt zunächst in das Blut und wird über den Urin ausgeschieden. Um den sinkenden Calciumgehalt im Blut wieder auszugleichen, reagiert der Körper, indem er erneut Calcium aus der Knochenmasse abzieht. Wie schnell dieser Prozess abläuft, hängt von der Veranlagung und von der Reserve in den Knochen der betroffenen Personen ab. Tatsache ist, dass die Knochen der an Osteoporose leidenden Menschen schwach und brüchig werden, was sehr oft dazu führt, dass Gehen oder Stehen, ja nahezu jede Bewegung mit Schmerzen verbunden ist. Je nach erblicher Veranlagung kann diese Krankheit sogar zur Krümmung des Rückgrates führen, wie auch zu einer Abnahme der Körperlänge von bis zu 4 Zentimetern. Durch entsprechende Messungen der Knochendichte lässt sich der Grad der Krankheit genau bestimmen. Die beste Vorbeugungsmaßnahme gegen diese Krankheit ist eine natürliche Ernährung. Die allerdings sollte schon beim Kleinkind beginnen. Wegen des hohen Calciumgehaltes spielen Milch und Milchprodukte hier eine ganz entscheidende Rolle. So braucht ein Kind etwa 880 Milligramm Calcium täglich, damit sich seine Knochen optimal entwickeln. Diese Menge ist in etwa 0,7 Liter Frischmilch enthalten. Trinkt ein Kind diese Milch nicht, müsste es 10 Kilo Bananen oder 9 Kilo Rindfleisch essen, um auf die gleiche Menge Calcium zu kommen. Deshalb sollte frische Milch grundsätzlich den kalorienreichen, aber nährstoffarmen, industriell hergestellten Getränken vorgezogen werden. Eine weitere Vorbeugung gegen Osteoporose ist regelmäßige Bewegung an der frischen Luft. Gartenarbeit, Wandern, Radfahren, Schwimmen, wie allgemeine körperliche Bewegung fördern nämlich den Stoffwechsel der Knochen und hemmen somit den Knochenabbau. Bewegung bedeutet wegen der besseren Durchblutung Nahrung für die Knochen. Sehr wichtig ist auch der weitgehende Verzicht auf Kaffee und insbesondere Zigaretten. Sehr hilfreich im Kampf gegen Osteoporose ist eine natürliche Ernährung mit viel Vitamin D und Calcium. Die dafür empfohlene Tagesdosis an Calcium liegt bei etwa 1000 Milligramm. Diese Menge ist etwa in einem Glas Milch plus 2 Scheiben Käse und einem Joghurt enthalten. Der Vollständigkeit halber muss noch erwähnt werden, dass es auch Ernährungsexperten gibt, die gar nichts von Milch und Milchprodukten halten. Milch, sagen sie, sei besser, wenn man sie den Kälbern füttere und nicht als Nahrungsmittel für den Menschen gebrauche. Dabei weisen sie auf die Unterschiede der Mikroorganismen und Inhaltsstoffe der Kuhmilch gegenüber der Muttermilch hin. Die Kälber verdoppeln ihr Geburtsgewicht nach etwa 50 Tagen, während der Mensch dazu 180 Tage benötigt. Dieser Vergleich ist allerdings an den Haaren herbeigezogen. Kälber verbrauchen nämlich täglich 6 bis 12 Liter, während ein Säugling nur einige 100 Gramm Milch trinkt. Milchgegner argumentieren auch damit, dass bei unserem starken Verzehr von tierischen Eiweißen, besonders von Milcheiweißen, das meiste aufgenommene Calcium wieder mit dem Urin ausgeschieden wird. Manche behaupten sogar, Molkereiprodukte würden Allergien und eventuell sogar Prostatakrebs fördern. In einem ihrer Hauptargumente verweisen sie auf Asiaten und Afrikaner, die fast keine Milchprodukte kennen, deswegen aber trotzdem keine weichen Knochen bekämen. Dieses Argument lässt sich jedoch nicht halten. Denn der Grund, dass die Knochen bei Afrikanern und Asiaten nicht weich werden, ist der, dass sie durch die starke Sonneneinstrahlung viel Vitamin D in der Haut bilden. Damit schließen sie das Calcium in Blattgemüse besser auf. Außerdem essen Afrikaner und Asiaten grundsätzlich viel mehr Gemüse als wir. Europäer bilden aufgrund der geringen Sonneneinstrahlung viel weniger Vitamin D und essen auch weniger Blattgemüse. Deshalb ist für uns die Milch eine gute und wichtige Calciumquelle. Sie wird auch in der Heiligen Schrift an mehreren Stellen sehr positiv erwähnt, wie zum Beispiel im Buch der Sprüche, Kapitel 27, Vers 27, wo es heißt: Und genug Ziegenmilch ist da zu deiner Nahrung, zur Nahrung deines Hauses und im Lebensunterhalt für deine Mägde. Milch und Fleischprodukte sollten nie gemeinsam in einer Mahlzeit zusammengegessen werden. Das ist ein großer Fehler, geschieht heute jedoch vielfach. Orthodoxe Juden leben uns seit Jahrhunderten vor, wie man es besser macht. Ihr koscheres Essen beruht im Wesentlichen auf dem Grundsatz, dass Milch und Fleisch nicht zusammen gegessen werden dürfen. Dabei berufen sie sich auf das zweite Buch Mose, Kapitel 23, Vers 19, wie auch Kapitel 34, Vers 26, wo es heißt: Du sollst das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Weil ein orthodoxer Jude tut, was Gott sagt, ohne zu fragen, warum, entstand daraus die typisch jüdische Speisevorschrift des koscheren Essens, die inzwischen auf eine lange Tradition zurückgeht. Dabei geht ein orthodoxer Jude so weit, dass er in ein Gefäß, in dem einmal Milch war, auch nach sauberem Ausspülen niemals wieder Fleisch gibt. Wie immer wir diese jüdische Gepflogenheit sehen mögen, Tatsache ist jedenfalls, dass sie sich auf ein Bibelwort bezieht, das einen ganz aktuellen und praktischen Hinweis für unsere tägliche Ernährung gibt. Auch wir täten gut daran, es zu befolgen. Längst haben uns Fachleute bestätigt, dass es nicht gut ist, Milch und Fleisch in einer Mahlzeit zu essen. Auch wer von seinem Arzt ein Eisenpräparat gegen Eisenmangel verschrieben bekommt, sollte dazu nie Milch trinken. Wie wir heute wissen, nehmen wir viele wichtige Mineralstoffe und Spurenelemente, vor allem Eisen, durch den Verzehr von Fleisch zu uns. Wenn wir aber in der gleichen Mahlzeit auch Milchprodukte essen, blockiert das Milcheiweiß mit dem Calcium die Eisenaufnahme in unseren Blutkreislauf. Wer sich also wundert, warum heute, trotz des hohen Fleischverzehrs, fast jeder Dritte an Eisenmangel leidet, hier liegt einer der Gründe. Leider haben wir viele falsche Essgewohnheiten in unserer Kultur. Schon zum Frühstück gibt es Sahne zum Kaffee, dazu Wurst und Käse auf dem Brot. Den Rinderbraten essen wir mit Salat, der mit saurer Sahne angemacht ist. Zur Gemüsesuppe mit Fleischeinlagen wird anschließend eine Nachspeise serviert, die aus Schokoladenpudding mit Sahne besteht, ganz zu schweigen von den vielen Pizzas und all den anderen mit Käse überbackenen Gerichten. Auch hier wird Wurst, Schinken oder Fleisch mit Käse überbacken. So ließen sich noch viele Beispiele nennen, wo Milch zusammen mit Fleisch gegessen wird. Alles Essgewohnheiten, die falsch sind. Früher war man froh, wenn man sich an einem Tag Fleisch und an einem anderen eines der Milchprodukte leisten konnte. Heute muss es zu jeder Mahlzeit beides gleichzeitig sein. Genau das ist falsch. Wundern wir uns deshalb nicht, wenn wir mit immer neuen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben, solange wir diese falschen Essgewohnheiten nicht ändern. Dabei wäre die Umstellung auf eine sinnvolle Ernährung so einfach. Wenn wir mittags ein Stück Fleisch essen, warum nicht den grünen Salat mit Essig, Zitrone oder anderen Fruchtsäuren anrühren? Diese Fruchtsäuren helfen, Eisen und andere Mineralstoffe zu erschließen und bewirken so genau das Gegenteil. Durch sie werden Eisen und andere Mineralstoffe sogar besonders gut von unserem Körper aufgenommen. Gemüse und Früchte enthalten von Natur aus Säuren, die uns bei der Erschließung verschiedener Mineralien helfen. Warum also die Aufnahme so lebenswichtiger Stoffe in fast jeder Mahlzeit durch Milcheiweiß blockieren? Warum nicht Eiscreme oder Pudding mit Sahne an den Tagen, wo es kein Fleisch gibt? Butter und Wurst auf der Scheibe Brot dagegen passen zusammen, weil es sich bei der Butter nicht um das Milcheiweiß handelt, sondern um das Milchfett. Auf dieses Wurstbrot aber auch noch eine Scheibe Käse zu packen, ist falsch. Denn genau das würde die Aufnahme der Mineralstoffe und Spurenelemente wieder blockieren. Wer mittags Fleisch gegessen hat, kann sich abends natürlich wieder an Milchprodukten erfreuen. Schließlich ist der Verdauungsvorgang nach 3 bis 4 Stunden so weit abgeschlossen, dass das Milcheiweiß keinen Einfluss mehr auf den nächsten Verdauungsvorgang hat. An diesem kleinen Beispiel erkennen wir einmal mehr, wie gut es Gott mit uns meint. Er möchte nicht, dass wir an Eisenmangel leiden. Deshalb gibt er uns den Hinweis, Fleisch nicht in Milch zu kochen bzw. mit Milch zu essen. Mag die zugrunde liegende Stelle in der Bibel dem Menschen von heute auch ein wenig ungewohnt anmuten, die Menschen vor tausenden von Jahren verstanden sie. Wer sich daran hielt, hatte seinen Gewinn davon. Das gilt auch heute noch. Gottes Wort wurde für alle Zeiten und für alle Menschen geschrieben. Was wussten die Menschen von damals schon von Mineralstoffen, Spurenelementen oder Eisenmangel? Gott allein wusste, wie wichtig Eisen zur Erhaltung unserer Gesundheit ist. Wenn es auch nur allerkleinste Mengen sind, und das heißt nur wenige Tausendstel Gramm, die wir täglich benötigen. Gott, von dem es im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, Vers 7 heißt, dass er selbst die Haare unseres Hauptes alle gezählt hat, kümmert sich selbst um diese allerkleinsten Dinge unseres Lebens. Er weiß, wie sehr selbst solche kleinen Dinge, falsch angewandt, krankmachende Auswirkungen haben können. Der Satz, wonach Unkenntnis die Quelle vieler Leiden ist, hat auch heute noch seine Gültigkeit. Frische Milch und daraus hergestellte Produkte sind wertvoll und im Haushalt nicht wegzudenken. Doch nicht alles ist Gold, was glänzt. Wer das Pausenbrot durch Milchsnacks ersetzt, wie das vor allem bei berufstätigen Müttern häufig der Fall ist, wird früher oder später erkennen, dass die Werbung sehr oft nicht hält, was sie verspricht. Milchsnacks enthalten nämlich kaum Milch, dafür aber viel Zucker und Fett. Riegel, die dazu untersucht wurden, enthielten im Vergleich zu einem Glas Milch nur 39% Calcium, dafür aber 261% Fett. Ein Jugendlicher müsste also, um seinen Bedarf an Calcium zu decken, täglich 28 solcher Riegel essen. Dabei würde er aber 3600 Kilokalorien zu sich nehmen. Oft bestehen Milchriegel bis zu 35% aus Zucker, während der in der Werbung hervorgehobene Anteil an Getreide, Milch, Butter und Eiern nur gering ist. Hinzu kommt, dass die in dem Milchriegel verarbeitete Trockenmilch nicht mit der wertvollen frischen Milch vergleichbar ist. Das beste Milchprodukt, das wir bis heute kennen, ist und bleibt die Muttermilch. Sie ist durch nichts zu ersetzen. Durch das Stillen gibt die Mutter ihrem Säugling nicht nur die benötigte Nahrung für den Leib, sondern auch lebenswichtige Nahrung für die Seele. Sie gibt so gesehen etwas von sich selbst, von ihrer Liebe, ihrem Wesen und ihrer Seele. Wir mögen darüber schmunzeln. Stillen ist und bleibt trotzdem etwas ganz Besonderes. Und wer könnte es besser als die eigene Mutter, die ihr Kind 9 Monate unter ihrem Herzen trug. Muttermilch ist also weit mehr als Nahrung. Durch Stillen werden Leib und Seele des Säuglings im wahrsten Sinne des Wortes gestillt. Säuglinge brauchen nämlich nicht nur Nahrung, sondern auch Liebe und Geborgenheit. Dazu gibt es keinen besseren Platz als an der Brust der eigenen Mutter. Hier findet das Kleinkind alles, was es für die körperliche und seelische Entwicklung braucht. Das ist von größter Bedeutung, um später als gesunder und ausgeglichener Mensch mit den Problemen des Lebens fertig zu werden. Im Psalm 22, Vers 10 lesen wir dazu: Ja, du bist es, der mir Vertrauen einflößte an meiner Mutter Brüsten. Je natürlicher diese Mutter-Kind-Beziehung abläuft, umso besser wirkt die Milch der Mutter und desto prächtiger gedeiht in der Regel das Kind. In einer vertrauten Atmosphäre, abseits von aller Öffentlichkeit und Hektik, kann sie ihm Liebe und viel Hautkontakt geben und es stets vollwertig versorgen. Das Kind kann seine Mutter sehen, ihre zarte Haut spüren, sie riechen und ihren vertrauten Pulsschlag wahrnehmen. An den kleinen Drüsen rund um die eigentliche Brustwarze der Mutter kann das Kind seine eigene Mutter sogar schmecken. Sehen, fühlen, riechen, hören, schmecken. Mit allen 5 Sinnen kann das Kind seine Mutter erleben. Wer darüber nachdenkt, kommt in Staunen, wie wunderbar der Schöpfer das alles gemacht hat. Man könnte sich's besser für Mutter und Kind gar nicht ausdenken. Muttermilch ist in ihrer einzigartigen Zusammensetzung eine optimale Nahrung, die sich speziell auf die Bedürfnisse des Babys einstellt und sich sogar veränderten Verhältnissen immer wieder neu anpasst. Sie ist eiweißreich, leicht verdaulich und enthält alle lebenswichtigen Vitalstoffe. Eine wahre Wundermilch also, diese Muttermilch, die immer die Nährstoffe und Abwehrstoffe bereithält, die der Säugling gerade braucht. Besonders die erste Milch, die oft nur zögernd einschießt, enthält eine unwahrscheinliche Menge an Vitaminen, Enzymen, Hormonen und Abwehrstoffen zum Schutz des Säuglings, der in seiner neuen Umgebung mit zahlreichen Keimen und Bakterien fertig werden muss. Deshalb ist Muttermilch gerade für zu früh geborene Kinder besonders wichtig. Denn die Mutter produziert jetzt eine Milch, die genau dem Reifestadium des Frühgeborenen angepasst ist. Mit dieser Milch sind optimale Bedingungen für das Gedeihen des Kindes gegeben. Nach der ersten Milch folgt eine Milch, die etwas mehr Fett und Kohlenhydrate enthält, was wieder genau den Bedürfnissen des Kindes entspricht. In der Zusammensetzung der Milch sind sogar die teilweise noch unvollständigen Organfunktionen des Kindes mit berücksichtigt. Wie sagt doch Hiob in Kapitel 12, Vers 9, »Wer erkennt nicht an all diesem, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat?« Muttermilch bildet eine gesunde und stabile Darmflora aus und trägt ganz entscheidend zum Aufbau des Immunsystems bei. Dieses Immunsystem ist in etwa 9 bis 12 Monaten so weit ausgebildet, dass der heranwachsende Mensch jetzt langsam ohne Muttermilch auskommen kann. Muttermilch ist auch der beste Schutz vor Allergien. Gleichzeitig wird durch das Saugen die richtige Ausformung des Kiefers begünstigt. Sie enthält zudem natürliche Stoffe, die vor vielen Krankheiten, besonders Krebs, einen gewissen vorbeugenden Schutz bieten. Muttermilch ist deshalb durch keine noch so gut zusammengestellte Babynahrung zu ersetzen. Sie ist keimfrei und immer in der genau richtigen Temperatur jederzeit verfügbar. Das spart Arbeit, Zeit und Gepäck und macht es für die Mutter wesentlich einfacher, besonders auf Reisen, bei Besuchen oder beim Spazierengehen. Muttermilch ist ein absolut umweltfreundliches Produkt und erspart, wer das einmal nachrechnen möchte, bis zu 750 Euro pro Kind. Zudem sind Kinder, die mit künstlicher Milch aufgezogen werden, anfälliger für Atemwegserkrankungen, Fettleibigkeit und Bluthochdruck. Auch nehmen sie durch Saugen am Gumminuckel der Plastikflasche oft schädliche Chemikalien zu sich. Schuld daran sind einige Schnuller und Plastikflaschen, die Stoffe abgeben, die im Körper zu krebserregenden Substanzen umgewandelt werden. Ebenso können Gefahren durch hygienisch nicht einwandfreies oder durch Nitrat belastetes Wasser entstehen, während die Muttermilch kein Nitrat aufnimmt. Wir hören heute oft von Schadstoffen in der Muttermilch. Die gibt es tatsächlich. Wir leben in einer Gesellschaft, die durch ihren anspruchsvollen Lebensstil immer mehr Schadstoffe freisetzt. Diese Schadstoffe finden wir auch in einem so ausgezeichneten Naturprodukt wie der Muttermilch wieder. Die Belastung war in den 70er Jahren so hoch, dass sich der damalige Bundesgesundheitsminister in Deutschland dazu veranlasst sah, vor dem Stillen zu warnen. Muttermilch, meinte er, enthalte so viele Schadstoffe, dass vor allem bei langem Stillen die Gesundheit des Kindes ernsthaft gefährdet sei. Dazu veröffentlichte er eine entsprechende Liste, in der all die Schadstoffe angegeben waren, die man in der Muttermilch gefunden hatte. Diese Chance nutzte die Industrie und machte intensiv Werbung für künstliche Babynahrung. Eine Babynahrung allerdings, die später für den Tod tausender Babys in aller Welt verantwortlich gemacht wurde. Woher aber kommen die Schadstoffe in der Muttermilch? Sie kommen zum großen Teil aus den Schornsteinen der Industrie, von den Autoabgasen oder von Rückständen spezieller Wirkstoffe, die in der Tier- und Pflanzenproduktion eingesetzt werden. Durch neue, strengere Gesetzgebung ist die Belastung der Muttermilch allerdings sehr stark zurückgegangen. Das bestätigen neuere Untersuchungen ganz eindeutig. Muttermilch enthält jedoch auch heute noch Schadstoffe, oft weit mehr als in anderen Lebensmitteln. Hinzu kommt, dass die Mutter auf einen großen Teil der Schadstoffaufnahme gar keinen Einfluss hat. Schließlich muss sie in einer Welt atmen, essen, trinken und leben, in der täglich Schadstoffe auf ihren Körper einwirken. Schadstoffe, die sich durch Drogen, Alkohol, Rauchen, zu viel Kaffee oder Medikamente im Körper der Frau ansammeln, könnten allerdings sehr wohl vermieden werden. Das jedoch dürfte nicht erst in der Zeit der Schwangerschaft und der Stillphase geschehen, auch in den Jahren vorher ist es wichtig, dass jede Frau diese Dinge möglichst meidet. Schadstoffe, die sich im Körper eines jungen Mädchens ansammeln, können später in der Muttermilch wieder freigesetzt werden. Wie neueste Untersuchungen zeigen, konnten in 85% aller Muttermilchproben synthetische Duftstoffe nachgewiesen werden. Leider wissen viel zu wenige, dass diese Schadstoffe in der Regel aus den Rückständen kosmetischer Körperpflegemittel, Hautcremes, Parfüms, Sprays oder Desinfektionsmittel und synthetischer Duftstoffe des Haushaltes kommen. Vor allem Moschusverbindungen gelten als gefährlich, da sie krebserregend wirken können, wenn sie über die Haut aufgenommen werden. Sie sind besonders langlebig und reichern sich, wie viele andere Duftstoffe auch, im Fettgewebe an. Wer aber von uns denkt schon daran, dass eine Frau beispielsweise, wenn sie sich die Haare färbt, mehr Schadstoffe über die Kopfhaut aufnimmt als über die Nahrung? Ist unsere Haut oder unser Haar erst einmal in ihrer Natürlichkeit durch Mittel dieser Art zerstört, werden wir geradezu davon abhängig. Daraus entsteht ein Kreislauf, durch den immer wieder chemische Rückstände unnötigerweise in unseren Körper gelangen. Alle Schadstoffe, die nicht vom Körper ausgeschieden werden können, und dazu zählen vor allem die Schadstoffe aus dem täglichen Gebrauch der vielen kosmetischen Artikel, werden im Fett abgelagert. Später, wenn die Frau ihr Kind stillt, werden die eingelagerten Schadstoffe dann wieder freigesetzt und über die Muttermilch nach und nach entsorgt. Jeder kann sich vorstellen, was das für den kleinen Säugling bedeutet, dessen zarter Körper jetzt mit diesen Schadstoffen fertig werden muss. Gewiss möchte keine Mutter ihrem Kinde das antun, doch der einzige Weg, um aus diesem unheilvollen Kreislauf auszusteigen, ist der rechtzeitige und weitgehende Verzicht auf all diese chemischen Mittel, wie die Haarfärbemittel, Sprays, Duftstoffe, Hautcremes, Duschgels und andere chemische Mixturen jeglicher Art. Gleiches gilt auch für die sogenannten Genussmittel, wie Drogen, Alkohol, Zigaretten oder Kaffee. Es reicht nicht, wenn eine Frau nur in der Zeit ihrer Schwangerschaft darauf verzichtet. Der Verzicht muss bereits im Teenageralter beginnen. Nur so kann die negative Wirkung solcher Schadstoffe im Leben einer Frau ausgeschaltet werden. Warum also Milch? Wer sich diese Frage stellt, dem können wir darauf antworten. Milch ist eines der ältesten Nahrungsmittel, das die Menschheit kennt. Milch ist eines der natürlichsten Nahrungsmittel. Milch ist eines der am vielseitigsten verwertbaren Nahrungsmittel. Aus Milch wird Butter, Rahm, Käse, Joghurt, Kefir und vieles mehr hergestellt. Milch ist eines der am leichtesten bekömmlichen Lebensmittel. Wenn wir an die Muttermilch denken, so ist sie die Nahrung für das heranwachsende Leben schlechthin. Auch wenn wir immer wieder bedenken müssen, dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben, wo auch ein so ausgezeichnetes Nahrungsmittel wie die Muttermilch nicht mehr frei von Schadstoffen ist, so bleibt Muttermilch als vollwertige Nahrung doch unerreicht. Da gestillte Kinder besser mit Schadstoffen fertig werden als Flaschenkinder, lautet auch unsere Empfehlung nach wie vor, trotz aller Schadstoffe in der Muttermilch, auf jeden Fall stillen. Wer als heranwachsende Frau die vermeidbaren Schadstoffquellen von vornherein vermeidet, der handelt klug. Milch gehört auf jeden Fall zu den Grundnahrungsmitteln, auf die wir besonders achten sollten. Wenn uns der Weg einer natürlichen Ernährung, wie die Heilige Schrift in uns beschreibt, wichtig geworden ist, ist Milch ein wichtiger Bestandteil dieser Ernährung. Der Weg einer natürlichen Ernährung ist nicht nur der von Gott empfohlene Weg, sondern auch der einzig realistische Ausweg aus unserem gegenwärtigen Dilemma in den Fragen der Ernährung. Vor allem diejenigen, denen das Wort vom Land, in dem Milch und Honig fließen, wertvoll ist, sollten Gottes vielfältige Wegweisungen dorthin nicht geringschätzen.